Warum ist es so schwierig aufzulösen?
Weil wir nicht Italien sind. Unser Grundgesetz ist wirklich so gebaut, dass es sich auf die stabile Seite legt.
Recht interessant. Der Podcast für die Jurabubble von und mit Stefanie Bayrich.
Kurz und knackig. Die Ampel ist kaputt. Erste Analyse und Konsequenzen. Liebe Lauscher, was ist das bitte für eine Woche? Gestern die Nachrichten aus den USA, heute hat es hier bei uns eingeschlagen wie eine Bombe. Die Ampel ist ausgefallen und alle fragen sich, wer jetzt den Verkehr regelt und wer wohin fährt. Und auch die BRAG arbeitet sich seit den frühen Morgenstunden natürlich in Windeseile durch alle laufenden Gesetzgebungsverfahren und Koalitionszusagen, um zu analysieren, wo es jetzt für die Anwaltschaft besonders brennt. Und das könnte so einiges sein. Und schon vor dem Abschluss dieser BRAG-Analyse intern will ich natürlich einen Blick auf den Scherbenhaufen werfen, der nun vor uns allen liegt. Und wir fragen uns, ihr sicher auch, wie geht's denn jetzt weiter? Und das, obwohl wir doch gestern gerade erst getrumpt wurden und der Schreck noch sitzt. Was jetzt auf uns zukommt, schaue ich mir natürlich nicht alleine an, sondern ich habe meinen Lieblingserklärbären für euch am Start. Denn dann ist sicher, wir bekommen keinen Quatschjura auf die Ohren. Lieber Gianjo, ich danke dir, dass du dir so kurzfristig die Zeit genommen hast, um ein wenig mit mir zu plaudern.
Logisch, da bin ich dabei.
Natürlich. Und ich stelle gleich voran einen absoluten Disclaimer. In den letzten Minuten, wir sind beide parallel, haben wir Bildschirme offen, gucken in die Ticker. Ich glaube, in der Sekunde, in der wir was aussprechen, ist es vielleicht bei Ausstrahlung längst schon wieder überholt oder vielleicht sogar während der Aufzeichnung. Das ist dann eben so. Wir richten uns jetzt nach dem aktuellen Stand der Dinge um. 11.19 Uhr, es ist gerade 11.19 Uhr, als wir aufzeichnen. Und ich hoffe, ihr versteht mich einigermaßen. Ich bin so ein bisschen malat. Gianjo, lass uns einsteigen. Was ist bitte da gestern passiert? Ich glaube, um kurz nach 11:30 gab es die erste Meldung, die ich wahrgenommen habe. Koalition am Ende, FDP-Minister ziehen sich komplett aus der Ampelregierung zurück. Das ja nun doch nicht ganz, wie wir inzwischen gesehen haben. Weg sind Lindner, Stark-Watzinger, Buschmann. Buschmann hat heute Morgen auch schon seinen Rücktritt erklärt. Wissing ist stattdessen aus der FDP ausgetreten und bleibt wohl, wie es aussieht, Minister. Aber magst du uns mal kurz eine verfassungsrechtliche Einordnung des Geschehens geben? Was ist da passiert? Was bedeutet das verfassungsrechtlich? Und was sieht unser Grundgesetz denn in so einer Situation vor?
Ja, gute Gelegenheit, dass wir als Juristen einfach mal auf die rechtliche Grundlage gucken und vielleicht dabei auch aufzeigen, wie sich unser Grundgesetz unterscheidet von anderen Verfassungen, nämlich was zum Beispiel das Thema Stabilität betrifft. Also, was wir jetzt hatten, ist, dass der Bundeskanzler beim Bundespräsidenten schon gestern angerufen hat und gebeten hatte um die Entlassung. Denn, um ganz korrekt zu sein, Olaf Scholz entlässt nicht selbst den Minister, sondern er bittet den Bundespräsidenten und der kommt dem danach. Er vollzieht das, das sagte Steinmeier eben gerade im Live-Statement, gegen Mittag, also das ist die Entlassung von Lindner und die anderen zwei Minister, nämlich Justiz, unser Ressort sozusagen und Stark-Watzinger haben selbst den Rücktritt erklärt. Gestern Abend hieß es ja erst noch, dass alle Minister zurücktreten würden, aber Volker Wissing hat dann gesagt, nö, ich bleib drin. Scholz hatte angerufen, aber das ist jetzt Politik und nicht Jura. Wir haben jetzt also zunächst einmal die Situation, dass ein paar Minister ihre Entlassungsurkunde heute Mittag vom Bundespräsidenten bekommen würden, nämlich drei.
Was bedeutet das letztendlich? Unsere Regierung, wie wir sie hatten, ist ja jetzt so nicht mehr handlungsfähig.
Naja, eigentlich könnte man sagen, der Kanzler könnte auch so weitermachen, als wäre nichts gewesen. Er könnte jetzt die drei Ressorts neu besetzen. Bei Finanz haben wir schon einen Nachfolger. Also Habeck wäre ansonsten der protokollarische ständige Vertreter, aber der übernimmt jetzt nicht das Finanzressort, sondern das macht ein Staatssekretär aus dem Kanzlerministeramt. Theoretisch könnte Olaf Scholz jetzt weitermachen. Natürlich hat er vermutlich jetzt nicht mehr den Rückhalt der FDP und somit auch keine Kanzlermehrheit, keine absolute Mehrheit mehr im Parlament. Und deswegen sagte auch Steinmeier, könnte man ja jetzt vorgehen, aber es ist die Entscheidung des Kanzlers, die Vertrauensfrage zu stellen. Und die Vertrauensfrage führt also 68 Grundgesetz. Da fragt also der Kanzler, habe ich noch euer Vertrauen? Und wenn da ein Nein rauskommt, kann muss aber nicht. Da kannst du dem Bundespräsidenten sagen, hey, lieber Bundespräsident, wie wär's mit Neuwahlen? So, das ist der übliche Weg, aber theoretisch könnte der Kanzler natürlich auch sagen, dann mache ich halt ohne Vertrauen weiter mit einer Minderheitsregierung. Die sind ja in letzter Zeit sehr in Mode, gerade in den ostdeutschen Bundesländern. Aber gehen wir erstmal den Fall durch, dass es so läuft wie geplant. Dann sagt also Scholz zum Bund, zunächst mal stellt er die Vertrauensfrage, da muss er 2 Tage vorher ankündigen, dass er diesen Antrag stellt und dann diese Abstimmung macht. Und dann fällt er da durch, vermutlich, weil die FDP ihm das Vertrauen nicht aussprechen wird und die Oppositionsparteien erst recht nicht. Und dann muss sich der Bundespräsident überlegen, macht er Neuwahlen oder sagt er, ich mache diesen Klamauk nicht mit. Denn tatsächlich, der Bundespräsident könnte auch sagen, jetzt reißt euch zusammen und bildet eine Regierung. Gerade wenn direkt nach der Wahl eine Regierung nicht zustande kommt, könnte der Bundespräsident Neuwahlen ausrufen oder auch sagen, nee, jetzt reißt euch gefällig zusammen. Das haben wir schon öfter gehört. Aber hier hat Steinmeier angekündigt, er sei dazu bereit. Das heißt, wir sehen, dass Steinmeier wohl dann in einer Frist von 21 Tagen Neuwahlen ausrufen wird. Und dann hat man die zweite Frist. Innerhalb von 60 Tagen muss dann auch der Bundestag neu gewählt werden. Dann haben wir 60 Tage lang aber auch keinen Bundestag. In dieser Zeit kann nicht viel mehr passieren. Ja, das ist so der Fahrplan.
Das ist der Fahrplan. Und vielleicht, wenn man sich jetzt damit noch nicht befasst hat, klingt das ja erstmal sehr ungriffig. Weißt du, Scholz kann beantragen, muss aber nicht. Steinmeier kann auflösen, muss er aber nicht. So, und vielleicht für den rechtlichen Laien oder für jemanden, der eben kein Verfassungsrechtler ist, könnte man ja sagen, ja, ist das jetzt am Ende ein Wunschkonzert? Warum ist das so offen gehalten? Warum wird es letztlich so schwer gemacht? Könnte man ja so auslegen. Warum ist es so schwierig aufzulösen?
Weil wir nicht Italien sind. Unser Grundgesetz ist wirklich so gebaut, dass es sich auf die stabile Seite legt, dass nicht einfach mal zum Beispiel eine Opposition oder nicht einmal eine Mehrheit könnte im Parlament sagen, wir wollen Neuwahlen. Die Neuwahlen werden wirklich nur auf diesem Weg ausgerufen durch die Vertrauensfrage. Selbst ein neuer Kanzler kann nur gewählt werden mit einem konstruktiven Misstrauensvotum. Das bedeutet, jetzt könnte Herr Merz sagen, ach, vielleicht kriege ich ja jetzt auch schon mit dem jetzigen Bundestag eine Mehrheit zustande. Dann könnte ein anderer Kanzler gewählt werden. Aber wir haben die Situation, es muss immer einen Kanzler geben. Und eine Auflösung des Parlaments kann nicht einfach so von kurzer Hand initiiert werden, so wie in Italien, wo man ständig Neuwahlen hat, sondern es ist letztendlich in der Hand von Bundeskanzler und Bundespräsidenten. Das heißt, Scholz könnte die Sache auch aussitzen und sagen, dann bleibe ich einfach hier an meinem Amt kleben und mache keine Neuwahlen. Das tut er nicht. Und so gesehen, das ist auch verantwortungsvoll, dass er sagt, okay, ich mache hier keine Minderheitsregierung. Darüber wurde ja auch durchaus im Vorfeld spekuliert, dass er einfach mit einer Minderheitsregierung und sich irgendwie arrangiert mit der Union. Aber Friedrich Merz hat ja schon klar gemacht, dass er Neuwahlen am liebsten schon sofort hätte.
Ein Shame, der da Böses denkt. Also wäre wahrscheinlich jetzt aus Sicht von Merz ein günstiger Zeitpunkt dafür. Und du hast es schön gesagt, also Scholz hat nicht das gemacht, worüber spekuliert wurde. Er hat also nicht auf Kanzlerebene den Wissing gegeben. So könnte man das vielleicht auch zusammenfassen. So, wir haben jetzt schon drüber gesprochen. Finanzministerium sieht aus, als wäre es geklärt. Was für uns in der Anwaltschaft natürlich wahnsinnig relevant ist, ist das BMJ. Ich habe heute Morgen gesucht und gesucht und ich habe ein paar Meldungen gesehen, konnte aber nicht genau die Quelle verifizieren und ob es wirklich stimmt. Deswegen stelle ich das jetzt einfach so in den Raum. Ich konnte nicht verifizieren, ob das ein Gerücht ist oder ob da was dran ist. Ich hatte gelesen, dass Nancy Faeser wohl vorläufig die Amtsgeschäfte im BMJ übernimmt. Und da habe ich mich gefragt, Chanjo, wie geht sich das denn aus? Justiz und Inneres? Ja, würde das denn überhaupt gehen?
Das Grundgesetz regelt das nicht ausdrücklich, aber es wäre trotzdem keine gute Idee und womöglich sogar ein Verstoß gegen Gewaltenteilung, Demokratieprinzip. Denn Innenministerium, das ist die Exekutive, da hängt die Polizei dran, da hängt der Verfassungsschutz dran und BMJ, Justizministerium, das ist die Judikative. Natürlich, die Gewaltenteilung gilt in unserem Staat nicht hundertprozentig und natürlich ist das alles trotzdem Bundesregierung. Man könnte sagen, ist doch nicht schlimm für die kurze Zeit, aber gerade, ich weiß nicht, ob wir noch dazu in die Tiefe reingehen wollen, die nächste Ebene der offenen Themen anschauen, sowas wie Verbotsverfahren, was initiiert wird. Nehmen wir es doch gleich mal auf. Guck mal, wir erwarten doch in den nächsten Wochen von Herrn Haldenwang, Präsident des Bundesverfassungsschutzes, ein neues Gutachten zur Einstufung der AfD, und zwar vermutlich eine Höherstufung. Herr Haldenwang hat das angekündigt, zusammen mit Frau Faeser in einer Pressekonferenz. So, und das könnte dann den Ausschlag geben dazu, dass vielleicht doch noch die zweifelnden Abgeordneten, ich habe erst gestern mit meinen Abgeordneten hier aus Würzburg von der CSU darüber gesprochen, wie er denn dazu steht. Ich habe alle angefragt und ganz typisch in der CSU, Herr Lehrieder sagte, wir haben noch nicht genug, wir glauben noch nicht, dass das reicht, und das könnte sich natürlich ändern, wenn dieses Gutachten kommen sollte. Und das ist natürlich die Sache, um mal so zurückzukommen zu dieser Ressortbesetzung. Das hat ein Geschmäckle, wenn Innenministerium und Justiz unter der gleichen Führung sind.
Ja, nee, auf AfD wollte ich natürlich sowieso noch kommen, weil ich mich natürlich frage, ändert das jetzt was? Sind die Chancen größer? Sind die Chancen schlechter? Haben momentan jetzt einfach alle andere Themen auf dem Tapet. Bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich habe auch nichts mehr gehört zu dem neuen Gutachten. Also ich checke jeden Tag überall, weil man ja so Gerüchte gehört hat, es soll doch eher kommen. Dann zwischendrin gab es ja die Aussage, man will gar nicht mehr warten auf das Gutachten, sondern vielleicht doch schon vorher. Jetzt war es eine Weile lang still. Seit gestern hatten natürlich alle nur das Thema US-Wahlen. Und jetzt haben wir gerade, ja, auf dem Tisch ein richtig großes Problem. Hast du noch was gehört?
Ich glaube, wir sind ganz gut im Plan. Ja, ich versuche immer nachzuhalten, wo es gerade ist. Es ist wirklich ruhig geworden und es gibt verschiedene Anträge, verschiedene Ideen. Zum Beispiel die Idee, ob man anstelle von dem Wanderwitz-Vorschlag ein zweistufiges Vorgehen macht. Der Wanderwitz-Antrag sieht vor, Bundestag beschließt, dann müssen irgendwelche Professoren, Gutachter einen Antrag basteln erstmal und sich das Material am besten irgendwie zusammensuchen aus öffentlichen Quellen, was nicht so ganz einfach ist. Ein alternativer Weg und Antrag würde vorsehen, dass man zweistufig vorgeht, dass man erst beauftragt und dann, wenn man den Antrag hat, dann nochmal darüber abstimmt, weil tatsächlich die Schwierigkeit besteht, dass der Bundestag nicht der beste Protagonist ist zur Formulierung dieses Antrags. Das wäre nicht besser in der Hand der Bundesregierung. Aber da hat man natürlich jetzt auch Auswirkungen, weil wir haben jetzt zwei Optionen. Macht man den Scholz-Plan mit einer Vertrauensfrage Mitte Januar oder setzt sich Merz auch mit einer früheren Vertrauensfrage und einer früheren Auflösung durch, dann haben wir natürlich keinen Bundestag mehr, der das beschließen könnte. Ob wir mit dem Scholz-Vorgehen noch einen Bundestag haben, der dann womöglich im Dezember in Reaktion auf Haldenwang reagiert, durchaus auch fraglich. Also insofern nicht ganz sicher, ob das in dieser Legislaturperiode noch was wird, ist nicht ganz ausgeschlossen. Wenn sich Herr Haldenwang beeilt, der wird sich wahrscheinlich auch überlegen, was das jetzt für seinen Zeitplan bedeutet. Aber wir haben ja eine Zeit nach der Vertrauensfrage, nach der Entscheidung des Bundespräsidenten, da ist der Bundestag weg. Da geht gar nichts mehr, da kann man nicht mal einen Haushalt aufstellen. Und das ist natürlich die wichtige Frage. Wir haben noch keinen Haushalt für 2025. Wir müssten dann mit vorläufiger Haushaltsführung arbeiten. Das ist etwas, das ist im Bundeshaushaltsgesetz geregelt. Und das macht keinen Spaß. Schön wäre es ja eigentlich, und das ist sicherlich die Hoffnung auch, wenn man jetzt zusammen mit den Stimmen der Union vielleicht doch noch einen Haushalt für 2025 zustande bringt. Vielleicht sogar mit der bestehenden Schuldenbremse oder, ganz verrückt, mit einer Änderung der Schuldenbremse. Das wäre ein verrücktes Vorhaben, wenn jetzt mit einer Zweidrittelmehrheit die Schuldenbremse reformiert werden würde. Ja, und das ist die Frage, es liegt dann an der Union.
Und dazu gleich eine spannende Anschlussfrage. Wenn man so ein bisschen verfolgt hat, was seit gestern passiert ist, die Schuldenbremse war ja mit das Hauptargument von Lindner, warum er gesagt hat, so, ich ziehe dem Ganzen jetzt den Stecker, denn ich zitiere jetzt einfach, ich bewerte das nicht. Es war immer nur seine Aussage. Scholz wollte von mir, dass ich meinen Amtseid breche. So, da frage ich mich natürlich, wenn er das jetzt so hoch aufhängt und so formuliert, wäre denn verfassungsrechtlich ein Kippen der Schuldenbremse problematisch gewesen? Wie siehst du das?
Also ganz schön harter Vorwurf. Lindner sagt, er verteidigt die Verfassung, und da sollten wir Juristen mal genauer reinschauen, wie das mit der Schuldenbremse ist. Weil als die Schuldenbremse, als diese ganzen Haushalte vom Bundesverfassungsgericht gekippt wurden, diese Schattenhaushalte, da hatte man sich ja damals auch gedacht, okay, können wir einfach die Klimakosten über eine Notlage lösen, und damals war die einhellige Meinung auch unter Juristen, nee, also so einfach könnt ihr jetzt nicht einfach das Ding aushebeln, einfach nur, weil uns das Geld weggebrochen ist, das ist noch keine Notlage. Aber wir haben jetzt eine andere Situation, wo man zumindest drüber nachdenken könnte, ob das nicht eine Notlage ist, nämlich eine wirtschaftliche Notlage. Also wir haben gerade massivste Stellengewinneinbrüche und Absatzschwierigkeiten in der Industrie. Wir haben eine Situation jetzt auch mit der US-Wahl, wo wir damit rechnen müssen, dass es richtig hohe Zölle geben wird. Also unsere Wirtschaft steuert gerade auf einen Abgrund. Und das könnte durchaus, ich bewerte es nicht final, eine Notlage sein, eine Krisensituation, wo man die die Schuldenbremse aussetzen könnte, ohne die Schuldenbremse im Grundgesetz zu ändern. Das heißt, mit der entsprechenden Begründung kann man zu dem Ergebnis kommen, dass man auch mit dem bestehenden Grundgesetz und der Schuldenbremse jetzt mehr Schulden machen könnte. Insofern, so apodiktisch wie Lynn es gesagt hatte, dass es auf gar keinen Fall geht, das sehe ich nicht. Geprüft werden müsste es trotzdem.
Spannend. Ich habe mir schon gedacht, also naja, so ein Statement bläst du ja immer möglichst groß auf, um Wirkung zu erzielen. Deswegen bin ich immer froh, wenn ich dich dann dazu befragen kann, so wie sieht's denn eigentlich wirklich aus, Chanyo? Und der Hinweis mit den USA, das ist ein Punkt, über den habe ich mir wirklich auch Gedanken gemacht. Eigentlich so sogar direkt nach dem ersten Schock dachte ich mir so, dieses Timing, jetzt erst US-Wahl. Und ich habe mir gestern früh ab 8.30 Uhr bei Table Media einen Livestream mit einer Erstanalyse angeguckt. Übrigens, liebe Grüße Helene. Helene Bobrowski hat das fantastisch moderiert. Und da wurde so ein bisschen banger Blick drauf geworfen. Sind wir denn momentan richtig aufgestellt mit Blick auf die US-Wahl? Ne? Also wir werden da Konsequenzen wirtschaftlicher Art haben. Hat sich denn die aktuelle Regierung hinreichend vorbereitet auf diesen Fall, von dem ja nicht alle, das weiß ich auch, aber viele wohl gehofft haben, dass er nicht eintritt. Von daher frage ich mich, gab es denn einen blöderen Zeitpunkt als den Tag nach der US-Wahl?
Tja, da war der Termin für den Koalitionsausschuss, aber die Probleme gehen ja nicht weg, auch wenn man sie überdeckt. Also man hätte die Probleme besser vorher natürlich gelöst oder irgendwann gelöst, aber wenn man jetzt einfach gesagt hätte, wir halten einfach noch eine Woche durch, machen gute Miene zum bösen Spiel. Das Problem ist, der Kanzler ist eine Lame Duck. Ganz gleich, ob das Parlament jetzt aufgelöst ist oder nicht, eigentlich weiß auch ein Donald Trump, weil es ihm seine Berater vermutlich irgendwann sagen werden, dass das nicht der Partner ist, egal ob jetzt Außenministerin oder Kanzler, mit dem er langfristig rechnen muss. Und das macht die Sache schwierig. Wiederum ein Argument für März, um zu sagen, dann lasst uns doch nicht erst bis März warten, bis wir neu wählen, sondern das Ganze noch ein bisschen vorziehen. Ist doch egal, wenn wir keinen Haushalt haben. Das sind Abwägungen. Also natürlich, März scharrt mit den Hufen und sagt, mach mich zum Kanzler, ich will Kanzler werden.
Und nicht erst im März. März will nicht bis März warten.
Genau. Oh, dieser Wort jetzt war naheliegend.
Ja, ich muss fünf Euro ins Phrasenschwein. Ich meinte damit auch gar nicht, ach, jetzt kneift doch noch ein bisschen die Backen und halte wenigstens noch 2 Wochen durch. Sondern ich habe mich gefragt, warum erst jetzt? Es hat ja nicht erst seit gestern im Gebälk geknirscht. Ja, oder im Getriebe geknirscht. Das bei der Koalition. Wäre es dann nicht einfach sinnvoller und vorausschauender gewesen, einfach vor einem Jahr zu sagen, so, ich weiß es nicht, aber es ist meine persönliche Meinung, mein Bauchgefühl dazu. Jetzt ist ein ganz mieser Zeitpunkt. Das kommt, wenn man sich nicht schafft oder wenn man es nicht schafft, sich zusammenzuraufen und Kompromisse zu finden, was du in der Politik immer musst, im Interesse aller Bürgerinnen und Bürger, dann musst du halt auch einfach einsehen, so, das geht wohl nicht. Und ich glaube, dieser Punkt war, aber wie gesagt, ist meine Einschätzung, lange überschritten. Und jetzt war es einfach ein saublöder Zeitpunkt, muss man einfach so sagen.
Also ich überlege gerade, ob wir das jetzt auf eine juristische Ebene bringen. Dann können wir über Gesellschaftsrecht gehen und über Anschlusskündigungen, wenn alle Leute rausrennen. Oder über Beziehungen. Ja. Letztes Mal haben wir über die Fortpflanzung unserer Hunde gesprochen. Stimmt. Irgendwie jetzt hier gerade unterm Schreibtisch und manchmal versucht man eine Beziehung noch lange zu kitten und zu erhalten. Also ja, kann sich jeder seine eigene Meinung dazu bilden.
Genau, oder kommentiert's doch mal unter diese Folge drunter, was ihr davon haltet. Wir tauschen da ja auch nur unsere persönlichen Meinungen und Einschätzungen aus. Aber du hast recht, lass uns mal wieder aufs Recht gucken. Es gibt ja eine ganze Menge Gesetzgebungsverfahren, die noch nicht durch sind, bei denen wir ohnehin schon mit Blick aufs Ende der Legislatur gebankt haben, ob es noch was wird. Da sieht es jetzt natürlich zappenduster aus. Und ich habe heute Morgen mal so überlegt, was sind denn so meine Themen, die mir sofort ins Auge springen, wo ich jetzt Sorge haben muss, wackeln die nur oder sind die tot? Und natürlich auf die Schnelle RVG 128 AZPO Dokumentation Hauptverhandlung.
Ja.
Das wird jetzt schwierig.
Also richtig traurig ist es für diese Kleinigkeiten, die eigentlich nur noch abgearbeitet werden müssen. Es gibt ein paar Sachen, die wir jetzt abschreiben können, weil die sowieso nicht mehr rechtzeitig gekommen wären. Zum Beispiel digitale Gewaltschutzgesetz. Mhm. Da hätte sowieso eigentlich längst ein Entwurf da sein müssen. Das wird wohl nichts mehr in dieser Legislaturperiode, auch in Zukunft nicht. Neulich war ich beim Weißen Ring, die versuchen, den Justizminister anzuschieben mit anderen Opferschutzgesetzen. All diese Sachen, wo erst die Initiative aufkommen muss, das kann man jetzt in die Tonne treten, da passiert gar nichts mehr. Ich habe Hausaufgaben auf dem Tisch von der BRAC geschickt worden zum 202a. Stellungnahme zu der Neufassung, dass man Hacker, die Sicherheitsmaßnahmen durchführen, nicht ins Gefängnis steckt. Ganz wichtige Regelung. Wo bleibt die endlich? Vorgestern erst auf LinkedIn, da ist eine Revision verworfen wurde und ein Sicherheitsvorschlag wurde verurteilt, weil einfach unser 202a, der Hacking-Paragraph, keine richtige Ausnahme für Sicherheitsforscher vorsieht. Das sollte durchlaufen. Da ist die BRAC, die Bundesrechtsanwaltskammer, berufen, Stellungnahmen abzugeben aus der Anwaltschaft. Da hätte ich jetzt meine Stellungnahme abgegeben. Ich glaube, meine Hausaufgaben sind gerade entwertet worden.
Das glaube ich ehrlich gesagt auch. Zumindest kannst du vielleicht noch ein bisschen prokrastinieren. Das Problem haben wir, deswegen sitzen wirklich bei uns, ohne Mist, seit heute Morgen ganz, ganz früh, gehen schon Telefonate, E-Mails hin und her, weil jedes Referat jetzt guckt, wir haben ja ganz viele Gesetzgebungsvorhaben, wo wir Stellungnahmen abgeben mit den Ausschüssen. Einfach gucken, wo brennt es jetzt richtig, wo kannst du vielleicht irgendwie, je nachdem, wie sich's weiterentwickelt. Wir wissen ja Stand jetzt nicht, was passiert. Wird alles nochmal bewertet, Risikoanalysen, wo muss man jetzt besonders Brände löschen? Das ist für uns jetzt auch momentan eine, ich nenne es mal liebevoll, spannende Zeit, weil wir in viele Gesetzgebungsvorhaben wirklich Zeit und Fachwissen durch unsere Ausschüsse investiert haben. Viel, viel. Und wenn ich allein denke an die Dokumentation der Hauptverhandlung, ich sag's jetzt mal ganz platt, ich könnte im Strahl kotzen.
Ja, das sollte man wirklich mal auch aufzeigen, weil wir sehen in den großen Headlines nur, wer welches Ressort besetzt. Aber eine Bundesregierung ist ja eigentlich dafür da, Arbeit zu machen, Gesetze zu produzieren. Und da gibt's auch einen Ablauf und ganz viele Sachen waren jetzt für die letzten Monate vorgesehen. Ganz viele Leute hatten schon auf dem Kalender, wann im Sommer die letzte Sitzung rein, wo man sozusagen noch was unterbringt. Und das ist jetzt alles kaputt. Also die Sachen kann man sofort in die Tonne kloppen, die nicht sowieso schon auf der Ziellinie waren. Und wahrscheinlich schaut man sich jetzt an, was kann denn jetzt noch bis Januar passieren? Oder, und das wird nicht viel sein, weil wir kommen natürlich dann jetzt schon in den Wahlkampfmodus und das ist traurig, weil so eine Regierung, bis die dann erstmal installiert ist und wieder arbeiten kann, die braucht dafür erstmal ein halbes Jahr. Und bevor es vor den Neuwahlen fehlt, wieder ein halbes Jahr. Das heißt, bei diesen 4 Jahreszyklen sind immer nur 2-3 Jahre produktiv und die übrige Zeit sind wir am Ein- und Ausphasen. Und das reicht nicht aus. Es dauert einfach viel zu lang, ordentliche Gesetze zu machen.
Absolut. Und das trifft uns natürlich jetzt momentan, muss ich so sagen, wie es ist, ziemlich, ziemlich hart. Weil gerade wenn ich an 128 AZPO denke oder Dokumentation Hauptverhandlung, wir haben so dafür gekämpft an allen Fronten, mit Stellungnahmen, mit Gesprächen, auch im Podcast. Ich weiß nicht, wie viele Sonderepisoden. Und mich hat es damals schon sehr enttäuscht, als das dann ohne Aussprache einfach wieder von der Tagesordnung geflogen ist. Und auch schon sehr, sehr schade.
Das Digitalisierung in der Justiz ist wirklich eine peinliche Situation. Also da geht es nicht darum, vorauszuarbeiten, sondern wir müssen überhaupt erstmal auf den aktuellen Stand der Technik kommen, weil das ist einfach nicht hinnehmbar, wie veraltet wir da sind. Und da hat Buschmann sowieso schon lange gebraucht, um sich endlich zu bewegen und alle Stakeholders unter einen Hut zu bringen. Und jetzt wären wir fast so weit, das auf den Weg zu bringen. Aber wirklich traurig. Jetzt jammern wir ein bisschen. Okay, gibt andere Sachen, die jetzt gerade wahrscheinlich wichtiger sind für die Minister. Da fällt das hier ganz schnell unter den Tisch.
Für die Minister, ja. Das ist aber nicht meine Bubble. Meine Bubble ist die Anwaltschaft und ich weiß, die Strafrechtler, die haben so gewartet auf die Dokumentation der Hauptverhandlung. Übrigens habe ich just in der Sekunde eine Nachricht bekommen, weil ich habe nochmal nachgehakt bei der Kollegin, die mir das geschickt hatte mit Nancy Faeser. Und sie sagt, sie hat jetzt nochmal geguckt, um mir nicht nur den Screenshot zu schicken. Aber jetzt ist die Meldung wohl wieder verschwunden. Sie hat mir auch geschrieben, wo sie es gelesen hat. Ich zitiere das jetzt nicht, weil es ein Medium ist, das ich nicht so super schätze. Aber die Meldung war da, jetzt ist sie wohl wieder weg. Aber immerhin haben wir jetzt, ach guck mal, nee, ich wollte gerade sagen, es ist ja kein Livestream. Sonst hätten wir wahrscheinlich durch dein Statement, dass das rechtlich ein bisschen schwierig ist. Nein, aber wir werden sehen, wie es weitergeht. Tanjo, lass uns doch einfach weiter beobachten. Ich glaube, das war jetzt für den Anfang ganz gut zum Einstieg. Jetzt wissen wir ein bisschen, was gerade passiert ist, was es für die Anwaltschaft bedeutet. Und wenn es richtig News gibt, könnten wir ja vielleicht ein kleines Update machen. Und ich hoffe ehrlich...
Jederzeit, ruf einfach an.
Ich hoffe, ja. Oder ich schreibe wieder eine WhatsApp um 5 Uhr, so wie heute. Ich hoffe ja ehrlich gesagt, dass das nächste Update, das wir geben, dann was mit einem Gutachten zu tun hat. Das würde mich sehr freuen. Und damit wir wirklich das unter Weihnachtsbaum liegen haben. Noch ein Hinweis an euch Lauscher da draußen. Für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf und den Anwaltsalltag besucht uns gerne auf www.brack.de. Abonniert diesen Podcast. Ich freue mich über jeden neuen Zuhörer, jede neue Zuhörerin. Folgt mir und Tanjo auf Instagram, Threads und TikTok und YouTube, also einfach überall. Ich verlinke euch das natürlich in den Shownotes, in die ihr bitte wie immer einen Blick werft. Tanjo, ich danke dir. Dann hast du dir jetzt zumindest Arbeit gespart mit deiner Stellungnahme für den Brack-Ausschuss im Moment. Dann lass uns dranbleiben und austauschen und sehen, wie es weitergeht.
So machen wir das. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss, Steffi.
Ich danke dir.